die Akutmedizin, so wie du es vorhin gesagt hast, oder die Unfallchirurgie, die hat auch in dieser theoretischen, visionären Welt ihre Daseinsberechtigung, die sollte da sein, die muss da sein, aber darüber hinaus könnten wir ganz, ganz viel ändern, wenn wir den Menschen klar machen, wie einfach Heilung ist. Und das ist so einer der Hauptbeweggründe, warum wir das eigentlich machen.
Unsere Vision, eine schmerzfreie Welt. Herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast, dem Podcast zum Therapiekonzept, nach deutschem Standard für Prävention zertifiziert. Kaum jemand kann seinen Alltag heute noch schmerzfrei bewältigen. Statt nach der Ursache zu suchen, werden meist nur Symptome behandelt, oftmals ohne Erfolg. Ein effizientes Therapiesystem, das schnelle und nachhaltige Erfolge erzielt, wird mehr denn je gebraucht. Mit dem Healing Humans Therapiesystem kannst du Beschwerden deiner Klienten und Mitmenschen systematisch identifizieren und nachhaltig lösen. Und wir zeigen dir, wie das funktioniert. Bei Healing Humans gibt es keine Ausreden. Die Zeit, für eine schmerzfreie Welt zu sorgen, ist jetzt.
Hallo und herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute gibt es einen Gastpodcast mit dem Gerrit vom Mojo-Institut. Gerrit ist der Gründer, selbst auch Arzt und leidenschaftlicher Sportler und hat sich heute unter anderem mit Christian aus der Ausbildung von beiden Unternehmen und dem Andi, dem Gründer von Healing Humans, zusammengesetzt. Und im Podcast ist eine super spannende Folge geworden, die wir in zwei Teile teilen. Am Anfang geht es natürlich um die Vorstellung und dann im weiteren Verlauf auch darum, wie die beiden das Gesundheitssystem sehen, die weitere Entwicklung im Gesundheitssystem, was Heilung wirklich ausmacht, wo auch der Weg, den es hingeht bezüglich Heilung. Und dementsprechend kannst du dich wirklich gerade auch als Endverbraucher auf diese Folge freuen, weil ganz, ganz viele neue Informationen dabei sind, aber auch ganz viel Hoffnung, was die nächsten Jahre angeht in unserem Gesundheitssystem. Und dementsprechend jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
Hallo zusammen. Wir begrüßen euch heute mal zu einem neuen Podcast, wo mir auch ich jetzt die Rolle übernehmen darf, zu vermitteln und Synergien zu schließen von, glaube ich, meiner Meinung nach auch Gleichgesinnten im Gesundheitsbereich. Und darf jetzt hier den Andi, kennt ihr auch schon alle, von Healing Humans begrüßen und den Gerrit vom Mojo-Institut. Danke nochmal für eure Zeit. Ich glaube, das ist sicher sehr, sehr wertvoll für viele Menschen da draußen. Und ich bin jetzt einfach mal, normalerweise heißt es immer, der Esel nennt sich zuerst, und das mache ich jetzt auch kurz, weil ich stelle mir einfach nur mal ganz, ganz kurz vor und ein paar Worten, aber wichtig ist, dass ihr euch beide kennenlernt. Und das will ich auch dann mal sagen, wieso mir das wichtig ist und auch, glaube ich, meiner Meinung nach auch wichtig ist für viele, viele Menschen draußen. Also einmal kurz zu mir, Christian, ein Healing Humans Therapeut seit September und auch ein ausgebildeter Immunsignaturcoach vom Gerrits Mojo-Institut, dachte einfach, es ist wichtig und sinnvoll, dass man hier Synergien schafft und auch Gemeinsamkeiten schafft, weil, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, für mich ist es einfach faszinierend, was das Mojo-Institut macht und auch Healing Humans gemeinsam. Zusammenfassend, glaube ich, kann man sagen, ihr beide seid interessiert dran, weg vom Krankheitssystem zu kommen, von der klassischen Symptomlehre hin zur Prävention, zur Eigenverantwortung. Also ganz, ganz wichtig, von mehr machen, mehr tun. Und deswegen ist, glaube ich, auch wichtig, hier gemeinsam zu zeigen, dass es nicht nur einzelne Leute gibt da draußen, die sich jetzt Gedanken machen, mehr eigenverantwortlich für die Gesundheit zu tun, sondern auch wirklich viele, viele Menschen mittlerweile draußen es gibt, die auch das gleiche Ziel verfolgen und es wichtig ist, um Synergien zu schließen und dann auch gegenseitig kennenzulernen. Und deswegen ein paar einleitende Worte von mir. Jetzt würde ich euch bitten, auch euch noch mal vorzustellen. Fangen wir vielleicht mit Gerrit an, weil ich glaube, die meisten Healing Humans Podcast-Hörer kennen das Mojo-Institut nicht und wahrscheinlich auch Gerrit nicht.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Gerrit Käferstein. Ich bin zu der Medizin gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal Medizin mache. Ich hätte auch niemals gedacht, dass ich mal Arzt werde. Mein Weg hat eigentlich im Sport begonnen. Erstmal mit meiner eigenen sportlichen Laufbahn. Ich habe American Football gespielt, bin in die USA dann auch ausgewandert und habe von da aus dann die Faszination entwickelt für das, was wir Menschen halt können, wenn wir über uns hinauswachsen wollen und dann auch die richtigen Wege finden, über uns hinauszuwachsen. Also im sehr, sehr organischen Sinne. Bei mir fing es natürlich erstmal an mit körperlicher Entwicklung, schneller laufen, höher springen etc. Von da aus habe ich dann den Weg gemacht in die Trainerschaft, bin also Coach geworden, Athletiktrainer, Strength Conditioning Coach, habe sowohl in den USA als auch in Deutschland dann erstmal angefangen, Sportler zu betreuen. Und das ist dann natürlich relativ schnell in das Feld der Ernährung reingegangen, das Feld der Schlafoptimierung, das Feld der Nährstofftherapie. Und ich habe halt neben dem sportlichen Erfolg halt festgestellt, dass es halt auch gesundheitliche Fortschritte bringen kann. Also ich habe für die Telekom Baskets in Deutschland im Profi-Basketball gearbeitet, für die Kölner Haie im Eishockey. Wir haben dann irgendwann die Eishockey-Nationalmannschaft betreut und das ganze Entwicklungskonzept geschrieben von U16 bis in die A-Nationalmannschaft. Haben die für mehrere Weltmeisterschaften betreut. Und dabei hast du natürlich dann diese einzelnen Sportler, die aber auch immer wieder mal gesundheitliche Probleme haben. Ob es jetzt entzündliche Kniesachen sind, die nicht weggehen, oder auch entzündliche Darmerkrankungen, viele entzündliche Sachen, aber auch mal neuropsychiatrische Sachen. Manchmal vielleicht auch eine Depression oder Ansätze von auch mal einer Psychose oder schweren auch Suchterkrankungen. Das ist ja alles nicht komplett fern von der Sportwelt. Und so habe ich aber festgestellt, dass viele der Methoden, die wir halt einsetzen, um generell über uns hinauszuwachsen, halt auch helfen bei diesen gesundheitlichen Sachen. Und das hat mich dann fasziniert. Ich habe dann gesagt, okay, dann möchte ich halt Medizin studieren, um das noch ein bisschen besser zu studieren und verstehen zu können, warum diese Sachen auch da helfen und scheinbar manchmal sogar besser als Medikamente, beziehungsweise zumindest auf eine andere Art und Weise mit anderen Vor- und Nachteilen. Habe dann Medizin studiert und habe dann dort halt festgestellt, dass die Medizin absolut geil ausgerichtet ist für akutmedizinische Versorgung. Und ich sage immer, es gibt kein Land, wo ich lieber von der Leiter fallen möchte als in Deutschland. Aber dass wir halt extrem schlecht ausgestattet sind, sowohl philosophisch als auch inhaltlich, als auch infrastrukturell für die Versorgung und Prävention von chronischen Erkrankungen. Das ist mir dann nochmal besonders bewusst geworden, als ich dann nach dem Medizinstudium mich der Narkosemedizin gewidmet habe, viele hundert Narkosen gemacht habe, aber auch viele, viele hundert Aufklärungsgespräche geführt habe, wo ich dann mit den verschiedenen Menschen, teilweise auch sehr jungen Leuten, ihre Krankheitsgeschichte durchgegangen bin, so schnell man das halt kann in so einem Aufklärungsgespräch, paar Minuten, ne? Aber dann hast du halt junge Leute, Mitte 30, mit Bluthochdruck, vielleicht neuropsychiatrischen Erkrankungen, vielleicht entzündlichen Erkrankungen, vielleicht ein Diabetes. Und ich habe halt immer gefragt, hat dir schon mal ein Arzt auch erklärt, was die möglichen Ursachen dieser Erkrankung sind und was du eigenständig dafür tun kannst, da wieder raus zu navigieren? Und ich habe in 95 von 100 Fällen habe ich noch nicht, und habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht, hat mir noch kein Arzt was zugesagt. Und das war dann für mich der Startschuss, wo ich gesagt habe, holy shit, mir macht der Sport Spaß. Aber hier gibt es Wichtigeres zu tun. Ich habe irgendwann nicht mehr verstanden, warum ich auf dem Eishockey, neben dem Eishockeyfeld stehen soll, während halt das gerade passiert. Und wenn man sich an die Datenlage anguckt in Deutschland, was chronische Erkrankungen anguckt, dann merkt man, holy shit, das ist die Pandemie, um die es hier wirklich geht. Und so haben wir dann 2020 das Mojo-Institut gegründet. Das war 4 Wochen bevor das mit der Covid-Pandemie losging. Wir haben also ein Anführungszeichen schlechtes Timing vom Business-Aspekt her gewählt. Aber haben uns dann relativ schnell einbringen können, weil während der Pandemie dann relativ schnell klar war, dass Leute halt Hilfe brauchen bei, was kann ich tun, um mein Immunsystem kompetent zu machen. Wo es gar nicht um ein Entweder-Oder geht, zwischen diesem ganzen Streit, Impfung, ja, nein, das ist uns ziemlich Latte, sondern es ging erstmal darum, zu versorgen, wie können Leute Immunkompetenz erlangen. Und dann haben wir dieses Immunsignaturprojekt gestartet, wo wir Leute beigebracht haben, wie sie einerseits selbstwirksam für sich das verbessern können, wie sie aber auch in eine Position kommen, auch den Mut zu haben, auch anderen Menschen damit zu helfen. Weil im Moment in der Medizin hat so diese Idee ist, es gibt so diesen Elfenbeinturm, da sitzen dann die Mediziner in den weißen Kitteln und die dürfen Entscheidungen über Gesundheit treffen, aber sonst hat sowieso kein anderer eine Ahnung. Und das wollen wir einfach so ein bisschen entrümpeln, dieses Modell, weil Gesundheit hat nicht nur ein inhaltliches Problem, sondern hat vor allem auch ein kommunikatives, gesellschaftliches, kulturelles Problem. Und dem widmen wir uns als Mojo-Institut. Wir erforschen das, wir transportieren das, wir bereiten es didaktisch auf und wir trauen uns vor allem auch in diesen kommunikativen, kulturellen Aspekt. So, das ist das, was wir machen. Das machen wir jetzt seit 4,5 Jahren, haben ein Team von, je nachdem, wie man dazu zählt, 8 bis 16, 20 Leute und die sich auf unterschiedlichste Art und Weise halt diesem Feld widmen. Ja.
Sehr stark. Sehr stark. Ich hab, ich weiß nicht, ob du, wirst du das veröffentlichen, Gerrit?
Mal sehen. Also vielleicht schon, ja. Kann gut sein. Aber könnt ihr alles, also sag gerne, sprich offen.
Ich würde einfach, ich würde aber gerne eine Brücke schlagen, weil es sind super viele Parallelen aufgefallen. Mhm. Also bei mir jetzt auch über den Sport angefangen. Ich habe an der Sporthochschule studiert. Von allen hier gelöst, familiär, die komplette Familie war eigentlich dagegen. Bin nach Köln an dem Mekka für Sportwissenschaften in Deutschland, Sporthochschule. Und habe mir, ich glaube, im 3. Monat von meinem Sportstudium die Schulter luxiert, die linke. Und die Antworten waren halt damals Spritze, Sportpause, OP. So, das wollte ich damals nicht. Eventuell wäre es eine gute Lösung gewesen, aber ich wollte es ja nicht. Ich habe gedacht, da gibt es ja sicher Alternativen. Und habe mich im Zuge meiner Selbstheilung auf die Suche gemacht. Erfolgreich, Gott sei Dank. Und habe relativ schnell, damals wusste ich nicht, was ich gefunden hatte, aber jetzt weiß ich, relativ schnell eine Systematik gefunden, um eben alternativ biomechanische Probleme in den Griff zu kriegen. So, und das Interessante war dann für mich, dass das unfassbar gefragt war an der Sporthochschule, weil es nach wie vor ja ganz viele junge Spitzensportler gibt, national und international. Und ich war plötzlich, ohne das je zu wollen, in der Situation, dass ich alle heile gemacht habe, statt sie leistungsfähiger zu machen. Also mein Studiengang war Sport und Leistung, aber ich war auf einmal für Heilung und Prävention verantwortlich. Also viele meiner Kommilitonen sind zu mir gekommen, um ihre biomechanischen Probleme in den Griff zu kriegen. Spitzensportler haben immer biomechanische Probleme. Und die Kunst ist es meines Erachtens mittlerweile, die gesund zu halten, weil leistungsfähig werden sie fast von alleine. Ne? Aber ja. die gesund zu halten, das ist das große A und O, damit sie eben Leistungsfähigkeit langfristig aufbauen können. Ja, und über die Betreuung von Sportlern bin ich dann irgendwann zufällig zu einem ganz normalen Menschen gekommen, also zu einem Otto-Normalverbraucher, und habe festgestellt, wow, ich kann ja selbst denen helfen, also es muss nicht mal ein Sportler sein. Und dann über die Runde der Autonormalverbraucher irgendwann an meine erste degenerative Krankheit geraten. Das war Polyneuropathie, schon wieder hier in München. Und das war auch der Schlag für mich. Ja, es ist schön, wenn man Sportlern helfen kann und wenn man die leistungsfähiger machen kann, aber die breite Masse des Kollektivs braucht eigentlich die große Hilfe und nicht die Spitzensportler, mit denen es vielleicht am Anfang mehr Spaß gemacht hat zu arbeiten. Und dann bis ungefähr 2019 war das nur für mich, also ich habe das nur für mich gemacht, um meine kleine Selbstständigkeit da am Leben zu halten. Und Mitte 2019 wollte dann das erstmal jemand lernen. Also die Person hat das mitbekommen, den Fall von der Polyneuropathie, das hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber das haben wir gut in den Griff bekommen. Und die Person wollte es dann lernen und dann habe ich gemerkt, mein Wissen, das ich immer für unwichtig gehalten hatte, das möchte jemand anderes lernen. Und dann haben wir Ende 2019, das war Dezember 2019, die Entscheidung getroffen, die Healing Humans Academy zu gründen. Also ähnlicher Zeitraum wie ihr, ne? Und dann kamen die Lockdowns, ja. Und wir haben aber Ähnliches erfahren wie ihr. Die Menschen wollten einfach Hilfe, die wollten sich selbst erfahren, die wollten andere Wege gehen als die aktuell angeboten wurden. Und jetzt, wir haben auch die gleiche Größe wie ihr, also wir sind 15 Mitarbeiter. Es ist seither gut gewachsen, also die Nachfrage ist da, ja.
Cool. Super. Ja, aus Sport und Leistung hatten wir viele, die bei uns auch gearbeitet haben. Vielleicht kennst du den einen oder anderen auch. Wir hatten nämlich, also das Unternehmen, was ich vor Mojo hatte, hieß All Out Performance. Da haben wir das Athletiktraining gemacht.
Und ja, ich kenne die.
Ja.
All Out Performance.
All Out Performance. Das war mein altes Unternehmen. Das gibt es ja jetzt auch immer noch. Die sind immer noch im Leistungssport aktiv. Ich bin irgendwann einfach ausgestiegen und habe das weitergegeben an die nachfolgende Generation sozusagen. Die führen das auch weiter. Und ich bin halt so abgezweigt, weil ich auch im Sport halt auch festgestellt habe, dass halt das, was die Spitzensportler auf dem höchsten Level dann auch wirklich unterscheidet, ist gar nicht mal so die spezifischen Unterschiede im Training, sondern die spezifischen Unterschiede in der Fähigkeit zu regenerieren und zu adaptieren und sich anzupassen. Und da habe ich dann einfach meinen vollen Fokus drauf gelegt, habe dann gesehen, dass es in der Gesundheit wichtiger ist, wie du auch gerade gesagt hast, in Anführungszeichen wichtiger ist, aber ein anderes Feld, habe mich dann dafür entschieden. Und jetzt gibt es das parallel. Wir kollaborieren auch noch immer mit All Out Performance für einige Sportlerfälle zum Beispiel. Die schicken uns einige Sportler vorbei, gerade so diese Fragestellung nach Karriereende, dann in so ein depressives Loch fallen. Da arbeiten wir viel miteinander zusammen.
Mega.
Also ich glaube, ihr beide habt jetzt schon viele Punkte angesprochen, ihr habt im Prinzip das gleiche Mindset, aber auch die gleiche Ausstellung. Weil der andere hat im Hintergrund ja sein die Ausstellung Three Force of Health, also Healing Humans propagiert ja immer drei Sachen, damit man in Österreich sagt, wenn man gesund wird, also gesund. Also dieses ganze biomechanische Thema, das Mindset-Thema und das ganze Thema Nährstoffversorgung oder Biohacking. Und im Prinzip, glaube ich, ist das, was jetzt Healing Humans hier im Hintergrund hat, bietet auch so ein Mojo-Institut an. Wahrscheinlich aber mit anderen Herangehensweisen einfach. Aber das Ziel, glaube ich, ist für alle das Gleiche, die Leute wieder gesund zu machen. Weg von chronisch krank, eben chronische Gesundheit, wie es der Gerrit ja auch sehr oft schon gesagt hat.
Ja, mich würde mal interessieren, wie ihr da dran geht. Ich hab mich mit euch jetzt noch nicht viel befasst, genauso wie du wahrscheinlich nicht weißt, wie wir da dran gehen. gib mir vielleicht mal einen Abriss, was so euer Zugang ist. Weil ich glaube, das Ziel ist für alle dann irgendwie auch das Gleiche. Aber jeder hat andere Zugangswege und da kann man mal viel voneinander lernen.
Ja, herzlich gern. Die Grundphilosophie der kompletten Akademie dreht sich eigentlich rund um den Zustand der extrazellulären Matrix. Das bedeutet, ich habe irgendwann verstanden, dass jemand mit einem bestimmten Krankheitszustand oder mit einer bestimmten Emotion einen anderen Zustand in der Zellmatrix hat, wie jemand, der gesund ist oder glückselig ist, also keine Depression empfindet. Und das große Thema war für mich, wenn die Zellmatrix mit all ihren Möglichkeiten an Kommunikation, Flüssigkeits- und Nährstofftransport, Selbstheilungskräfte, die sie ja an sich
du,
auch
haben. Wenn ich kurz unterbrechen darf, du hast gesagt extrazelluläre Matrix oder intrazelluläre oder beides?
Ja, sowohl als auch.
Okay.
Also somit die Zellmatrix, ne?
Ja.
Aber primär sprechen wir immer von der extrazellulären Matrix. Also wenn der Gesundheitszustand oder der Zustand der Zellmatrix dafür verantwortlich ist, ob der Mensch gesund oder krank ist, dann wird es eigentlich darum gehen, dass wir den Zustand messen können. Ich bin damals in den Austausch gegangen mit tollen Ärzten, die meinten, an der Technologie wird geforscht, aber aktuell gibt es kein Gerät dafür. Und ich bin nach wie vor mit denen im Austausch. Das ist super interessant, was sie da gerade machen und welche Forschungen da im Raum sind. Aber nach wie vor ist es so, dass man kein Gerät hat, um den Zustand der Zellmatrix zu identifizieren. So, dann habe ich irgendwann verstanden, die Zellmatrix in Summe ergibt diese myofaszialen Meridiane. Das ist ja die Forschung vom Dr. Myers gewesen. Und die wiederum haben kinetische Zugkräfte. Das bedeutet, je nach Zustand der Zelle hat die myofasziale Kette eine unterschiedliche kinetische Beschaffenheit. Und das wiederum würde sich ja an sich, dadurch, dass die global im kompletten Körper vertreten sind, das würde sich ja durch Bewegung messen lassen. Das war mein Ansatz. Und jetzt, kurz zusammengefasst, testen wir immer, egal wer vor uns steht, also wirklich egal ob degenerative Krankheit oder Schulterimpingement, wir testen 8 Bewegungen. Und anhand dieser Bewegungen verstehen wir den Zustand der Zellmatrix, interpretieren in Biomechanik, Mindset, also wir verstehen anhand der Kniebeuge, wie jemand fühlt oder eben, ob es einen Nährstoffmangel gibt. Und dann gibt es eine strategische Entscheidung, wo setzen wir die große Priorität? Also machen wir als erstes das Thema Mindset und dann das Thema Nährstoffe oder andersherum. Und das arbeiten wir anhand von standardisierten Protokollen runter. Und diese Art von Herangehensweise, die vermitteln wir an unsere Auszubildenden.
Interessant. Wie geht ihr vor, um euch selber zu falsifizieren? Um selber herauszufinden, wo die These falsch ist?
Also das Erste ist ja immer, dass man einen validen Test retesten kann, ne? Das bedeutet, in dem Moment, wo die Kniebeuge am Anfang plakativ ausgedrückt katastrophal aussieht, sollte sie nach der richtigen Nährstoffzugabe besser aussehen. Oder in dem Moment, wo wir das Schocktrauma, das ehemalige aufgelöst haben, sollte der Ausfallschritt besser aussehen. Und in zweiter Instanz dann natürlich der Zustand des Patienten oder des Klienten. Dem muss es auf alle Fälle besser gehen. Das sind die zwei Hauptindikatoren, ob wir richtig oder falsch liegen.
Also gibt es sowas wie so einen Goldstandard und der Goldstandard ist dann primär das Empfinden des Menschen?
Goldstandard in den Bewegungstypen sind 4 Key Performance Indicator, also KPIs. Die 4 KPIs, die sollten bei jedem Menschen ungefähr gleich aussehen. Also klar, es gibt einen Unterschied bezüglich Alter, Männlein oder Weiblein, aber das sind so simple Sachen dabei wie eine neutrale Wirbelsäule, eine volle Bewegungsamplitude im Knie, eine Außenrotation im Hüftgelenk als Beispiel. Die sollten immer gleich aussehen. Und immer wenn man von den KPIs im Test abweicht, wissen wir, aha, einer der myofaszialen Ketten muss ein Problem haben. Jetzt lass uns in die Tiefe gehen.
Und der Zielstandard sozusagen, das wo es im Kern darum geht, das zu verbessern gilt, ist die Empfindung des Patienten, sozusagen sein Wohlbefinden, ob er sich gut fühlt, ob er das Gefühl hat, seine Symptomatik wird besser. Oder geht es darum, dass ihr einen zentralen, objektiven Marker habt, den es zu verbessern gilt? Also geht es wirklich nur um diese Bewegungen oder sind die Bewegungen ein Mittel, um damit ein höheres Ziel zu verbessern, nämlich zum Beispiel die Empfindung des Patienten? Das meine ich mit Goldstandard. So, was ist das ultimative Ziel?
Es geht immer um den Menschen.
Ja.
Alles, was wir tun, geht um den Menschen und um das Kollektiv. Also es macht überhaupt keinen Sinn, wenn die Kniebeuge besser ist, aber der Mann hat nach wie vor Depressionen. Ne? Dann arbeiten wir auf uns.
Ja, und da seht ihr, dass es enge Zusammenhänge bringt mit, man verbessert die Kniebeuge und dann verbessern sich auch die Depressionen. Ist das so dieser Weg? So, kann man sich wie so eine Ursachen-Wirkungskette vorstellen? Oder ist es vielleicht eher sogar so, dass ihr verbessert andere Sachen und dann verbessert sich die Kniebeuge und die Depression? Dass es sowas wie so einen gemeinsamen Nenner gibt, ein gemeinsames Fundament.
Kniebeuge ist nur ein Indikator, um valide testen zu können. Mhm. Von jedem gut umsetzbar und von jedem auch irgendwie, es soll von jedem machbar sein. Also jeder Mensch sollte eine Kniebeuge können, wenn er im Wald mal aufs Klo muss. Ne? Dann brauchen wir das. Also die natürlichste Funktion von allen. Das bedeutet, es muss einen Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand des Individuums haben. Einfach ausgedrückt, es ist nur ein Maßstab, also eine Art von wirklich sehr simpler Anamnese, die tief blicken lässt. Aber auf der anderen Seite sind es Bewegungen, die jeder Mensch können sollte, um überlebensfähig zu sein. Ja, und die, also, so wie vorhin erklärt, es geht um den Menschen. Wenn der Mensch nicht gesünder ist, glücklicher ist, leistungsfähiger ist, dann arbeiten wir falsch. Aber es ist wirklich eine Äquivalente, also besteht eine Äquivalente zwischen diesen Bewegungstypen, die wir testen, und dem Gesundheitszustand des Menschen. Mhm. Und dann wiederum auch dem Zustand der Zellmatrix.
Mhm. Ist es ein faires Assessment, so in die Richtung zu denken, dass es sowas ist wie die Ideen Shirley Sarman, Thomas Myers, Gray Cook, weiterentwickelt, um zu sagen, wir gehen hier über die Biomechanik hinaus. Also wir nehmen schon diese grundsätzlichen Ideen, auch eines Movement Assessments, ob es jetzt in Richtung FMS oder SFMA so geht, eines Movement Assessments, nehmen da so qualitative Richtstandards. So, ne? Also als Mensch geht man hin und sagt, das ist jetzt eine gute Bewegung, das ist eine schlechte Bewegung. Das ist ja auch, was im FMS in dieser ganzen Welt getan wird. Ihr macht also auch diese qualitativen Urteile über Bewegungen und schließt aber von da aus dann auf über, ich sag mal, höhere systemische Ordnungen, also Nervensystem, hormonelles System, extrazelluläre Matrix. Ist es ein faires Assessment, sowas zu sagen? Das ist also so mit dieser Bewegungsqualität angefangen, basierend, aufbauend auf so ein bisschen auch auf Gray Cook und dann weitergedacht. Ist das richtig oder siehst du es anders?
Ich muss an der Stelle sagen, ich habe mich mit Gray Cook nie so tief beschäftigt, wie jetzt zum Beispiel der Moritz, mein Partner. Und ich muss an der Stelle auch sagen, dass ich, und das durfte ich auch mal erklären an der Sporthochschule, dass ich eine FMS für wirklich schlecht halte. Ich finde den nicht gut. Mhm. Hat absolut nichts mit dem zu tun, was wir im Alltag brauchen. Aber es geht natürlich in die Richtung. Und vor jetzt sind es 11 Jahren an der Sporthochschule, ging es rein um Biomechanik. Und ich habe versucht, durch Biomechanik zu lösen. Aber mittlerweile geht es um degenerative Krankheiten. Also wir verstehen anhand der Kniebeuge, warum jemand Rheuma hat. Und das hat Ausmaße angenommen, die hätte ich mir nie glauben lassen. Ja. Aber die Herausforderungen sind einfach da, ne? Und wir haben nie Nein gesagt.
Ja.
Ja.
Ja, absolut. Also ich sehe sehr, sehr viele Grundthesen, die du da so mit reinbringst, sehe ich jetzt ziemlich ähnlich. Wir sind auch so zu dem Schluss gekommen, dass es quasi nur eine Krankheit gibt. Und das ist die Degeneration. Und zwar auf sehr, sehr fundamental zellulärer Ebene. Und dann kannst du halt Krankheit wirklich mal als universelles Phänomen betrachten, wo es gar nicht darum geht, dass wir hier mit 1000 verschiedenen Erkrankungen zu tun haben, sondern wir haben es in der Essenz mit einer Erkrankung zu tun. Wir gehen jetzt, euer Zugangsweg ist da die Matrix, die extrazelluläre, intrazelluläre Matrix. Unser Zugangsweg ist so der Energiestoffwechsel der Zelle, angefangen auch mit den Mitochondrien und wie die dann auch so eine extrazelluläre Matrix halt auch füttern. Dass so, also wir sind wieder an dieser Schnittstelle von Energie und Struktur und auch wie auch Energie Struktur kreiert und wie Struktur der Energie auch eine Möglichkeit gibt, sich zu entfalten. Und wir kommen sehr über diesen energetischen Ansatz, aber im wissenschaftlich-biologischen Sinne und weniger im esoterischen Sinne. Also wirklich ATP, Mitochondrien und wie es wirklich transformiert, generiert wird und dann aus der Zelle hinaus sich alles ausbreitet und die Funktion mitbestimmt und damit dann aber auch die Anatomie. Und dass es halt ein universelles Phänomen ist, dass diese Energietransformation, Transportation und Einsetzung halt entweder geil funktioniert und dann sind wir in einem regenerativen, adaptiven Zustand des Wachstums, des konstruktiven Wachstums, nicht des tumorösen Wachstums, weil auch um Tumorzellen zu töten, braucht man adäquate Energielevel und Tumorbildung ist eigentlich ein Mangel von Energie.
Ja.
Genauso wie ein Stern, der extrem groß wird, da weiß man, der hat ein Energieproblem und kollabiert irgendwann. Also Wachstum ist häufig ein Zeichen von Energiemangel, was übrigens auch für Muskeln gilt. Da habe ich auch super krass Perspektivwechsel gelernt einfach. Wenn ein Muskel besonders groß ist, heißt das, dass dieses Areal eigentlich ein Energiemangelproblem hat. Also so, wir kommen viel über diese energetische Perspektive und sehen da auch die Krankheit als sehr, sehr universelles Phänomen, wo wenn man von Degeneration in Regeneration switcht, dann verändert sich auf allen systemischen Ebenen darüber was zum Positiven. Und bei der Fragestellung, wie kann es aber denn trotzdem sein, dass es 1000 verschiedene Erkrankungen gibt, ist halt, dass sich die degenerative Destruktion und auch der Energiemangel, der propagiert sich halt je nach Individuum komplett anders durch das System durch. Es gibt so in der Mathematik dieses Ding, das nennt sich ein Galton-Brett. Das kennt vielleicht jeder, wo man so Sandkörner quasi hat und dann regnen die durch einen Trichter an einem Punkt runter, aber titschen unterschiedlich ab und am Ende hat man eine Normalverteilung. Ja. Und man sieht halt schon auf jeden Fall eine unterschiedliche Normalverteilung von verschiedenen Erkrankungen und diese Abtitsch-Dinger, das ist dann so das Feld der Epigenetik, des Charakters, des Verhaltens, wo es natürlich auch Krankheitscharakter gibt. Es gibt halt schon Menschen, die von ihrer Epigenetik und Charakterzügen eher so diese Parkinson-Persönlichkeit zum Beispiel haben, was ja wissenschaftlich inzwischen auch schon gut dokumentiert ist. Und es gibt Menschen, die tendenziell eher so diese Rheumatiker-Persönlichkeit, Epigenetik, teilweise bis in die Spiritualität hinein, wo man so gewisse Krankheiten sozusagen möglich macht. Aber im Fundament teile ich da so diese These, wenn es um das Thema Degeneration und Regeneration geht. Und da ist unsere Kernthese, dass es halt ein universelles Phänomen ist, was man auch auf eine universelle Art und Weise halt auch lösen kann.
Exakt, ja. Also das ist primär den Dialog, den wir hier in den, wir haben ganz viele Supportstunden unter der Woche, in denen wir eben unsere Therapeuten betreuen. Und es gibt die unterschiedlichsten Krankheiten, mit denen die Menschen mittlerweile zu uns kommen. Wie löse ich das? Aber ich würde sagen, ich muss 25% innerhalb der Klasse nachlesen und recherchieren. Und das ist mir auch bewusst, dass ich die nicht alle kenne, aber wir lösen sie immer wieder alle, weil es eben eine Ursache hat.
Ja.
Also ich denke, wir sprechen die gleiche Sprache. Bei uns ist eben der Zustand der Zellmatrix. Ne? Und wie kriegen wir den Zustand so hin, dass sich der Körper um sich selbst kümmern kann?
Ja. Ja. Ja, unser Verstand braucht halt so Modelle, um sie begreifbar zu machen. Es gibt so ein bisschen diesen schönen Spruch, alle Modelle sind falsch, aber manche sind halt hilfreich. Und da geht es dann weniger darum, das eine korrekte Modell zu schaffen, weil das ist ja auch ein bisschen, es ist absolut eine überhebliche Illusion, dass irgendeiner in der Lage wäre, das perfekte Modell zu schaffen. Ich muss da mal so diese, es ist ein schönes Bild über, wo ist die Schnittstelle zwischen Wahrheit und Praktikabilität. Ne? Stell dir vor, du gehst durch Kalifornien und dann fragt dich einer, wie lang ist eigentlich die Küstenlinie von Kalifornien? Jetzt kannst du halt praktikabel antworten und sagen so, okay, ja, wie eine Möwe fliegt, weiß ich, 1500 Kilometer oder so. Aber die wahre Antwort ist doch, du müsstest halt genau den Küstenstrich entlang ziehen und du müsstest eigentlich auch an jedem Stein entlang ziehen, um genau zu wissen, wie die Küstenlinie von Kalifornien ist. Und dann müsstest du auch an jedem Elektron, an jedem Atom entlang ziehen und die einzig wahre Antwort ist, dass sie unendlich lang ist. Aber das hilft halt niemandem. Genauso wie das ganze Konzept von Ganzheitlichkeit halt auch total im Limbo enden kann, wenn alles ganzheitlich immer gleich viel wert ist, so ungefähr, dann bringt es auch nichts, gar nichts wert. Insofern, und das ist ja auch vielleicht auch ein Kritikpunkt, den du kennst, den kenne ich auch, dass halt solche Modelle, die man dann so kreiert, halt so, ja, aber das ist doch nicht ganz perfekt wahr, was du da erzählst. Nee, ist es nicht. Aber es ist halt praktikabel, zugänglich und hilfreich, um dahin zu kommen, dass man dann eine Wirksamkeit entfaltet. Ne? Und da kann man dann halt dieses universelle Phänomen wirklich mit anbringen und platzieren, sodass Leute halt wirklich ins Machen kommen, ins Handeln. Und das, was du da beschreibst, nämlich, ja, wie kann das denn sein, dass es bei dieser und dieser Erkrankung halt wirkt, sehe ich halt sehr ähnlich. Häufig rufen mich halt auch Leute an oder uns und sagen, ich habe diese und diese Erkrankung, könnt ihr dabei helfen? Immer wieder kenne ich die Erkrankung gar nicht. Und dann schlage ich die halt nach, versuche grundsätzlich zu verstehen, also die erste Verstehensebene bei mir ist, handelt es sich um eine Primärdysfunktion auf Nervensystemebene, Primärdysfunktion auf immunologischer Ebene oder Primärdysfunktion auf Energiestoffwechselebene. Und das sind so die drei Regulationssysteme im Körper, die entscheidend Energie lenken können, wie so der Energie-Quarterback. Ne? Und von da aus kann man dann relativ schnell, also unser Ansatz ist halt von da aus dann relativ schnell einen Zugang zu finden, wo wir auch schon echt Krankheiten hatten, die so super, super selten sind. Ich hatte zum Beispiel mal einen mit Kleine-Levin-Syndrom, KLS. Noch nie in meinem Leben gehört vorher. Aber das ist so eine Erkrankung, die hat ihn irgendwann mit Mitte 20 erwischt und dann musste er halt wochenlang durchschlafen quasi. Er hat dann 2 Wachstunden pro Tag so ungefähr, aber hat quasi richtig tiefste Narkolepsie über 6 Wochen, 7 Wochen und dann so schicksalhaft hört es dann irgendwann wieder auf und dann kann es auch jederzeit wieder anfangen. Und er hat dann halt alle 6 bis 18 Monate eine von solchen Attacken und muss dann seinem Chef sagen, sorry, geht nicht, vorbei, Familie, sorry, ich bin weg. Und dann schläft er einfach nur die ganze Zeit. Und er hat mir gesagt, kannst du helfen? Ich so, ich habe keine Ahnung. Und dann hab ich halt KLS recherchiert, habe gesehen, es ist tendenziell Nervensystem entzündlich basiert. Da ist eine autoimmunologische entzündliche Komponente, die Mitochondrien sind beteiligt. Okay, gut, dann lass uns den universellen Prozess mal probieren. Let's go. Und das war vor 2,5 Jahren und der hat seitdem keine Attacke mehr gehabt. Das ist ein Boston-Marathon, hat den rennen können und so. Und es war ein super, super simple kleine Eingriffe, die wir gemacht haben. Mit einem Infrarotlicht gearbeitet, ein, zwei kleine Nahrungsumstellungen. Methylenblau war ein Teil der Intervention. Und ja, und es war im Endeffekt keine hohe Medizinkunst, wenn man so will, wenn man einmal das universelle System versteht, was bei euch wahrscheinlich sehr ähnlich ist.
Ja, absolut, absolut. Ich sage auch immer, Heilung ist einfach. Und immer wenn hier jemand reinkommt, die Ärzte haben keine, die Ärzte, das ist das Thema, die Ärzte sagen, das ist nicht heilbar, dann erklären wir dem Patienten, der Arzt hat keine Ahnung. Der Arzt weiß nicht, was es ist und somit kann er es nicht beheben. Und das ist die Aussage, es ist unheilbar. Wir sind jetzt über 700 Teilnehmer bei der Healing Humans Academy. Jeder bringt im Schnitt 7 bis 10 Patienten, Klienten mit in die Zusammenarbeit. Ich kenne, also es gibt natürlich sicher eine Dunkelziffer, aber ich kenne bisher keinen Fall, den wir nicht in den Griff bekommen haben. Und das ist nicht, weil wir hier alle, wir haben hier kein Mega-Labor und wir haben auch keine 30 Jahre Berufserfahrung. Wir haben einfach nur verstanden, wie einfach es ist, Menschen tatsächlich Hilfe zu bieten auf dieser Ebene. Heilung ist einfach und wird heutzutage viel zu verkompliziert, meines Erachtens, um die Menschen zu steuern und auch ein Stück weit noch, es gibt keine Steigerung davon, aber ein Stück weit noch mehr krank zu machen, um noch mehr betriebswirtschaftlichen Erfolg zu haben, um alle Stakeholder entsprechend zu begünstigen. Aber wenn wir den Menschen mal klar machen würden, wie vollständig sie eigentlich sind, also wie mächtig sie sind, wie mächtig das menschliche Kollektiv ist und was das für jeden Einzelnen bedeuten würde, dass man nicht mehr abhängig ist von jemandem, sondern dass man sich komplett um sich selbst kümmern kann. Boah, das wäre eine andere Welt, ne? Also die Akutmedizin, so wie du es vorhin gesagt hast, oder die Unfallchirurgie, die hat auch in dieser theoretischen, visionären Welt ihre Daseinsberechtigung, die sollte da sein, die muss da sein, aber darüber hinaus könnten wir ganz, ganz viel ändern, wenn wir den Menschen klar machen, wie einfach Heilung ist. Das ist so einer der Hauptbeweggründe, warum wir das eigentlich machen.
Das war's mit der heutigen Folge. Bitte vergiss nicht, um als Therapeut, Trainer oder Coach wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du ein klares System. Du brauchst einen Mentor, der dich bei der Arbeit mit deinen Klienten unterstützt und dir dabei hilft, dein Business erfolgreich aufzubauen. Unsere Absolventen in der gesamten Dachregion konnten bereits Hunderten von Menschen bei ihren individuellen Problemen helfen und generieren hohe 4-stellige Monatsumsätze. Wenn auch du diese Erfolge erreichen möchtest, dann sichere dir jetzt dein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch unter healing-humans.de/academy. Wir freuen uns auf dich.